Ab 1824 hatte das brasilianische Kaiserreich europäische Migranten aktiv angeworben. Die ersten Siedler, meist arme Bauern, Handwerker oder Soldaten aus dem Hunsrück, sollten die weiße Dominanz gegenüber der indigenen Bevölkerung und schwarzen Sklaven sicherstellen. Dass damit auch brutale Landkonflikte und Umweltzerstörung verbunden waren, darüber wird bis heute nicht gern geredet. Stattdessen präsentiert sich das deutsche Siedlungsgebiet als bayerisches Disneyland mit Giebeldächern, künstlichem Fachwerk und echten Geranien. Blumenau. 1850 vom deutschen Apotheker Hermann Blumenau gegründet, gilt heute als die deutsche Stadt Brasiliens. Viele sprechen hier noch immer Deutsch und auf dem Messegelände der Villa Germanica servieren die Köche Bratwurst, Sauerkraut und Kirschtorte. Souvenirshops verkaufen Trachten und weißblaue Klischees mitten im subtropischen Regenwald. Und die Brasilianer, die lieben es. Blumenaus Oktoberfest gilt neben dem Karneval als größte Party Brasiliens. Dabei wurde das Volksfest aus der Not herausgeboren. Grund waren zwei große Überschwemmungen in den Jahren 1983 und 1984. In Blumenau gerieten nicht nur Häuser, Gehöfte und Äcker unter Wasser, ruiniert wurde auch die Stadtkasse. Um Abhilfe zu schaffen, kamen die Ratsherren damals auf eine ungewöhnliche Idee. Sie richteten das Oktoberfest nach bayerischem Vorbild aus, als eine Art Benefiz-Event, das
die Bitterkeit über die zweimal fast zerstörte Stadt ausgleichen und die Menschen wieder optimistisch machen sollte.
Es war im Übrigen nicht die erste Überschwemmung. Zur Gründungszeit der Kolonie, also Mitte des 19. Jahrhunderts, da war der Fluss Rio Itajaí in Blumenau ganze 10-mal über die Ufer getreten.
Alle meine Hoffnungen sind zerschmettert. Was ich gebaut, zusammengestürzt. Und das, wofür ich so viel gewagt, geopfert und gelitten habe,
schrieb ein verzweifelter Gründungsvater Hermann Blumenau 1855. Der Kampf gegen Naturgewalten und Widerstände, das hat die Geschichte der deutschen Einwanderung in Brasilien von Beginn an begleitet. Und traurigerweise holt das die Menschen auch in diesem Jahr wieder ein. Ein Jahr, in dem man eigentlich ein Jubiläum feiern wollte. Ingrid Marxen war deswegen am 3. Mai im Rathaus der Stadt São Leopoldo. Die Kleinstadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul gilt als Wiege der deutschen Einwanderung. Vor genau 200 Jahren, am 25. Juli 1824, kamen dort die ersten 39 Siedler an. Eine Parade sollte es nun geben, ein großes Kulturprogramm. Doch die Planung versank im Regen.
Und als ich dann so gegen 10 Uhr da weg bin, da bin ich mal eben hier hochgegangen zu dieser Brücke, um mal zu sehen, wie der Fluss aussieht. Mal sehen, wie hoch der Fluss ist. Und die Brücke war schon gesperrt. Und da sah ich dann runter, das Museo do Rio auf der anderen Seite war schon bis zur Hälfte leider im Wasser. Der Fluss war also schon sehr hoch.
Rio Grande do Sul erlebt die schlimmsten Überschwemmungen seiner Geschichte. 2 Millionen Betroffene, 600.000 werden obdachlos und São Leopoldo liegt mittendrin im Katastrophengebiet. Der Rio Sinus, derselbe Fluss, auf dem damals vor 200 Jahren die deutschen Einwanderer ankamen, trat über die Ufer. Ein Drittel der 200.000 Einwohnerstadt versank in den schlammbraunen Fluten. Auch das historische Museum der Stadt, dessen institutionelle Leiterin Ingrid Marxen ist. Erst 2 Wochen später, am 17. Mai, können die deutschstämmige Historikerin und ihr Team zurückkehren. Schlamm und Scherben bedecken den Boden. Es riecht nach Moder und Fäulnis.
Bis wie hoch stand hier das Wasser, Ingrid?
Hier, über die Taille. Hier, so weit.
Brust hoch.
Brust hoch. Und also hier die Schränke zum Beispiel, wo das Bild war von den Einwanderern, das berühmteste Bild von den Einwanderern, das war hier. Und das ist bis zum Rahmen nass geworden.
In Gummistiefeln stapft Ingrid Marxen ins Obergeschoss. Vorbei an zum Trocknen ausgelegten alten Geldscheinen und einer historischen Zither, deren Holzkörper nun aufgewellt ist. Sie streift die gelben Plastikhandschuhe ab. Da lehnt das Bild. Den Vätern zur Ehren steht auf dem Holzrahmen.
Und was sieht man da?
Da sieht man, wie die ersten 39 Einwanderer ankommen. Dieses Bübchen ist auf der Reise geboren und ist in Rio getauft worden. Die sind am 5. April, wenn ich mich nicht irre, jetzt aus Hamburg abgereist. Und dann sind sie in Rio angekommen. Und von Rio sind sie auf ein anderes Schiff gegangen, bis Porto Alegre und dann auf noch ein kleineres Boot hier bis São Leopoldo.
Anfang des 19. Jahrhunderts. Der brasilianische Kaiser, Dom Pedro, hat sich gerade von Portugal unabhängig gemacht. Das junge Reich ist verwundbar, vor allem im Süden, wo die Argentinier und Uruguayer auf brasilianischen Boden vordringen. Die Mission war klar.
Die Grenzen müssen geschützt werden. Es braucht Söldner und Siedler, Spaten und Pflug. Fleißige Hände, die die Sklaven ersetzen. Weiße Europäer, die das Land zivilisieren.
Zivilisatorische Besiedlung mit weißen Europäern. Rassismus prägt die junge Nation. Der Portugiese Dom Pedro und seine Gemahlin, die Habsburgerin Donna Leopoldina, beauftragten den ihnen nahestehenden Major Georg Anton von Schäffer, in seiner deutschen Heimat offiziell um Neubürger zu werben. Und der verspricht Land, Vieh, Befreiung von Steuern und Wehrpflicht und immerwährenden Sommer.
Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an.
Und die Deutschen kommen. Was hatten sie in der alten Heimat auch zu verlieren? Dort, wo das Erbe den Bauern und ihren Familien nicht mehr reichte, durch die Steuerlast erdrückt, der kümmerliche Besitz durch das Realerbrecht zerstückelt. Die Böden karg, das Rindvieh krank, der Hunger groß. Und Maschinen begannen, die Handwerker zu ersetzen. Wirtschaftsflüchtlinge, würde man heute sagen. Im Hunsrück, in Rheinhessen oder der Bayerischen Pfalz ertönt immer häufiger das Brasilienlied.
Gott führt uns auf dem Meere mit seiner Vaterhand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland.
Auf dem Leiterwagen, geschmückt wie zu einer Hochzeitsfeier, ist die bewegliche Habe untergebracht. Auch Frauen und Kinder haben dort Platz gefunden. Schnapskrüge machen die Runde und verhalfen uns zu einer gekünstelten Lustigkeit.
Allein bis 1830 brechen 5000 Auswanderer nach Brasilien auf. Ganze Dörfer werden entvölkert, Familien auseinandergerissen. Was ihnen bleibt, sind Briefe.
Teures und geliebtes Kind. So viele Stunden der Traurigkeit und der Wehmut ich schon in meinem Leben erfahren habe, so war doch diese der Trennung von dir die empfindlichste. Diese Stelle, wo wir uns wahrscheinlich zum letzten Mal umarmten, wird ein bleibendes Denkmal in meine Seele setzen.
Es wellen nun die Segel, zerschnitten ist das Band. Die Flucht führt übers Meer in das Brasilienland.
Im Dreimaster geht es über den Atlantik. 300 Passagiere unter Deck, ein Quadratmeter pro Person. Das Essen schimmelt, das Wasser macht krank.
Meine lieben Brüder und Freunde, ich bin glücklich, endlich nach einer Reise von 18 Wochen hierher gekommen. Zwar habe ich mir mehrmals auf der See den Tod als wie das Leben gewünscht, denn obgleich mir der Himmel sehr gnädig war und meine Familie verschont hat, so sind doch 48 Personen auf der See umgekommen.
Und dann? Statt fruchtbarem Ackerland finden die Einwanderer steinharte Böden und dichten Wald. Und entgegen aller Versprechungen mussten die meisten ihre 35 bis 40 Hektar auch noch selbst abbezahlen. Das Leben beginnt bei Null.
Wir müssen da draußen.
Dokumentiert sind solche Geschichten in feinster Sütterlin-Handschrift. Ingrid Marxen hat Kartons mit Briefen im trocken gebliebenen Obergeschoss des Museums in São Leopoldo gelagert. Sie ist dabei, sie zu digitalisieren.
Also die sind da oben ins Innere gezogen, da war gar nichts. In den Nichts haben sie angefangen,
eine Schneise zu schlagen.
Ihre Linhas, ihre Picadas, ihre Schneisen, wie es zum Teil heute noch heißt. Und die Deutsch-Brasilianer sagen dann Picaden. Die sind da mit der Axt in den Wald hinein und haben dann abgeholzt. Und haben da ihre Hütten erstmal aufgebaut, um ein Dach über dem Kopf zu haben und dann weitergebaut.
Ähnlich wie heute am Amazonas. Regenwald abholzen, urbar machen, Vieh drauftreiben, Felder anlegen. Entlang der Flussläufe, in versteckten Tälern entstehen neue Kolonien. Baumschneis nennen sie sich, Kaffeeschneis oder Teewald. Erst kamen der Friedhof und die Kirche, dann die Schule. Der klügste Kopf im Dorf wurde zum Lehrer ernannt. Unterrichtet wurde stets auf Deutsch. Portugiesisch sprach keiner. Lourdes Dietrich Birk steht über offenem Feuer und brät Kartoffelpuffer in Schweinefett. Nach Familienrezept. Ihr Hof, umrankt von Rosen, umstellt von Gärtenzwergen, liegt zwischen sanften, saftgrünen Hügeln an der Ruta Romantica, der romantischen Straße, die heute durch die deutschen Dörfer am Rande der Serra Gaúcha führt, 100 Kilometer von der Küste entfernt.
Ich sage immer, hier ist mein Paradies. Aber hier ist ein Stückchen vom Paradies.
Fica à vontade.
Walachei, ein weit entfernter Ort in einer verlorenen Zeit. Hier wird das Holz noch gehackt, Korn und Bohnen werden gedroschen, das Brot selbst gebacken. Und die meisten hier sprechen noch immer Dialekt, wie Lourdes.
Ich bin klein, mein Herz ist rein, darf niemand drin wohnen als Jesus allein.
Die Kolonien waren damals wie kleine deutsche Inseln. Man war autark, gründete Ölmühlen und Landwirtschaftskooperativen, Vereine und Zeitungen. Als der Zweite Weltkrieg kam, war damit Schluss. 1942 erklärte Brasiliens damaliger Diktator Getúlio Vargas, der zuvor noch die deutsche Einwanderung gefördert hatte, Nazi-Deutschland und den Achsenmächten den Krieg. Deutsch sprechen wurde verboten. Dafür konnte man festgenommen werden, erinnert sich Flavio Scholles, der als bildender Künstler in den Hügeln rund um Walachei lebt und arbeitet.
Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas, der Feigling, wendet sich hier gegen die Deutschen. Dabei hatte er Hitler davor doch bewundert. Auch hier waren viele für Hitler und die Italiener waren für Mussolini. Und dann verbietet man uns, unseren Dialekt zu sprechen. Und wir konnten kein Portugiesisch. Und das Schlimmste war, dass er die Schulen schließen ließ.
Ele fecha as escolas. Não havia escolas. Imagina.
Da war doch nichts. So beginnen die meisten Einwanderergeschichten. Erzählungen über Strapazen und Schlangenbisse, Krankheit und Kindstod, harte Arbeit, die schließlich belohnt wurde. Das wurde über Generationen weitergetragen. In Vergessenheit geriet, dass das Land keineswegs menschenleer war. Es habe hier tatsächlich Indios gegeben, erzählt Lourdes und wechselt ins Brasilianisch. Was nicht erzählt wird, es waren die Indigenen, die weichen mussten, um Platz für die europäische Besiedlung zu schaffen. Limpeza, Säuberung, nannte Brasiliens Regierung das. Sie vertrieb ganze Ethnien, pferchte sie in Reservate oder ließ sie töten. Die Geschichte der deutschen Einwanderung, sie ist auch eine Geschichte der Vertreibung. Und das bis in die Gegenwart. João Maria Soares erinnert sich noch genau an den Tag im Jahr 1975, als er den Lastwagen sah. Auf der Ladefläche saß, in sich zusammengesunken, sein Vater mit Kisten und Möbeln. So ruckelte er auf der Landstraße, die damals noch ein Weg aus Schotter und Erde war, an ihm vorbei. Weg von Paiol da Telha, ihren fruchtbaren Weiden hier im südbrasilianischen Bundesstaat Paraná. Der damals 15-Jährige ahnt, es ist etwas Schlimmes passiert. Er schwingt sich aufs Rad, rast atemlos nach Hause zur kleinen Farm, auf der sie Mais und Yucca, Orangen und Mandarinen anbauten.
Als ich ankam auf die kleine Anhöhe, an deren Fuß unser Haus lag, sah ich kein Haus mehr. Nur einen Traktor, der unsere Obstbäume platt machte. Und alles andere, was wir in unserem Garten hatten. Ich sah nur den Traktor, wie er unser Zuhause zerstörte. Ich erinnere mich genau an den Moment, als sie uns von unserem Land vertrieben haben.
Im Laufe der 1970er Jahre wurden fast 100 Familien um ihr Land gebracht, mit Gewalt verdrängt, ihre Häuser abgebrannt, das Futter fürs Vieh und das Wasser der Flüsse vergiftet, erzählt Nelly dos Santos. Die Pistoleros, bewaffnete Männer, hätten geschossen, geprügelt, ihrer Tochter einen Gewehrlauf in den Mund gerammt. Und jeder hier glaubt bis heute zu wissen, wer dahinter steckte. Die Deutschen und ihre Handlanger, sagt Nelly dos Santos. Sie waren wütend auf uns.
Sie haben uns gedemütigt. Manchmal, nachdem wir die Kinder schon schlafen gelegt hatten, kamen die Pistoleros der Cooperativa Agraria, umkreisten uns und schossen um sich. Dann zwangen sie uns vor die Zelte und sagten, haut ab, Negerbande. Das hier ist nicht euer Land.
Bande de negrado.
Schwarze Brasilianer, Nachfahren von Sklaven waren sie. Genau genommen von den 11 Sklaven der Dona Balbina Francisco de Siqueira. Ihre einstige Herrin und kinderlose Witwe entlässt sie nicht nur in die Freiheit. Sie vererbt ihnen auch das Land ihrer Fazenda. 3600 sogenannte Alcaides waren es. Das entspricht etwa 8700 Hektar. Das Testament steht heute sogar im Internet. Datiert ist es auf den 2. Juli 1860. 28 Jahre, bevor in Brasilien die Sklaverei offiziell abgeschafft wurde. Doch was nützte den Nachfahren das 100 Jahre später, als man sie mit List, gefälschten Urkunden und Gewalt von eben jenem Land vertrieb? Und es an die Donauschwaben gab, die in Entre Rios, eine Autostunde von den Weiden der Paiol da Telha entfernt, 5 Siedlungen und eine landwirtschaftliche Genossenschaft aufbauten.
Also es gibt viele Wappen und unser Wappen ist doch dieser da. Ne? Es ist ja ein Donauschwaben. Ne?
Roberto Essert hat an diesem Morgen Besuch der 8 Klässler aus der Grundschule Kaiserin Donna Leopoldina. Für immer frei und ungeteilt steht auf Latein unter dem Wappen. Heimatkunde nennt sich das Fach. Der Historiker der Kulturstiftung der Donauschwaben führt die Kinder durch das gerade erst frisch renovierte Einwanderungsmuseum der Genossenschaft. Erklärt, wie ihre Vorfahren Südosteuropa zuerst in eine Kornkammer verwandelten, im Zweiten Weltkrieg dann selbst brutal vertrieben wurden durch die Rote Armee oder die Tito-Partisanen und dann 1951 in Brasilien eine neue Heimat fanden. Mit Hilfe der Schweizer Europahilfe wurden in Entre Rios 24.000 Hektar Weiden und Wald für 500 donauschwäbische Flüchtlingsfamilien erworben.
Doch, ja, Brasilien hatte die Türe geöffnet, weil man viel weniger Getreide produzierte, als man brauchte. Und der Landwirtschaftssekretär von Paraná, der wollte die Situation ausnutzen, um neue Einwanderer von Europa herzubringen, also europäisches Blut. Also man wollte Europäer her, wo schon etwas von Landwirtschaft versteht.
Die Ersten fanden den Tod, die Zweiten hatten die Not und die Dritten erst das Brot. Der Kolonialistenspruch aus dem 18. Jahrhundert prangt in großen Lettern im Museum. Aber auch hier in Brasilien sei der Anfang schwer gewesen, erzählen Hilde und Paul Roth. Sie haben als Kinder noch Flucht und Vertreibung erlebt, gehören zur sogenannten Pioniergeneration von Entre Rios. Die damals Staatenlosen bekamen brasilianische Dokumente, seien aber auch oft als die Nazis beschimpft worden, erinnert sich Paul.
Ja, es gab schon immer ein paar Gehässige. Das ist halt auch Nazis. Wir waren ja Nazis. Sicher, ja, unsere Eltern, oder, die waren ja alle im Krieg. Ne? Ja, die waren alle in der SS, ja, die Donauschwaben. Dann haben uns die Kommunisten von Jugoslawien fortgejagt, alles. Wir haben alles verloren dort. Ne?
Es war die Zeit nach dem Krieg, als Präsident Getúlio Vargas den Nationalismus vorangetrieben und alles Deutsche verboten hatte. In Entre Rios blieb man damals dann auch unter sich.
Die sind ja alle weg, die Fazendeiros, die haben ihr Land verkauft hier und sind weg. Da waren wir nur unter uns, da war sonst niemand.
Doch die Erträge blieben aus. Die Finanzen gerieten in Schieflage, viele wanderten wieder ab. Erst ab Mitte der 1960er Jahre, als ein neuer, junger Leiter, unterstützt von deutscher Entwicklungshilfe, die Genossenschaft reformiert, neue Ländereien dazu kauft, geht es aufwärts. Teile dieses neuen Landes allerdings gehörten den Nachfahren der Sklaven von Donna Balbina. Wir haben das Land offiziell erworben, sagt der Direktor der Genossenschaft, Adam Stemmer.
1973 hat die Agrarier das Land gekauft von... Die Sklaven haben das verkauft, die haben das verkauft. Aber das war nicht mehr von diesen originellen Leuten, das Land. Das war schon der 6. oder 7. Besitzer, wo das einer zu einem anderen verkauft. Ne?
Einen Eigentumstitel allerdings gab es damals nicht.
Das Land ist verkauft worden, bezahlt worden, alles dokumentiert, aber da waren keine Dokumente. Ne?
Zur Sicherheit beantragt die Kooperative 1981 vor Gericht, das Land möge ihr zuerkannt werden, weil sie es jahrelang bewirtschaftet habe. 9 Jahre später werden sie als rechtmäßige Eigentümer der Weiden ins Grundbuch eingetragen. Eine Farce war das, sagt João Maria Soares.
Só que aí não é só eles, porque também teve participação também de outros.
Es waren ja nicht nur sie, da waren andere, die geholfen haben. Es gab einen, Trinco Ribeiro, der war der Drahtzieher des Landraubes. Es war eine Intrige mit Lügen und gefälschten Dokumenten. Der Polizeikommissar Pacheco war dann zuständig für die Säuberung. Die steckten ja alle unter einer Decke. Der Geschäftsmann, die Polizei, der Richter, der Notar und die Leute der Genossenschaft, die uns unter Druck gesetzt haben. Was sollten wir machen? Viele von uns haben damals ja auch für die Agrarier gearbeitet, auf deren Feldern. Denn wie soll man ohne Arbeit leben? Es war unsere tägliche Not.
Viele sind damals in die armen Viertel der Städte abgewandert. João, Nelly und rund 60 weitere Familien ziehen dagegen Mitte der 1990er Jahre an den Straßenrand vor den Weiden von Paiol da Telha. Am sogenannten Barranco errichten sie ein Protestcamp. 20 Monate lang. Im Jahr 2013 erreichen sie, dass zumindest ein Teil des Gebietes, 1640 Hektar, offiziell als sogenanntes Quilombo, also als Land der ehemaligen Sklaven, anerkannt wird. 2019 erhalten die Familien von Paiol da Telha schließlich die ersten 225 Hektar Land zurück. Die Agrargenossenschaft wird dafür von Brasiliens Behörde für Kolonialisierung und Landreform, kurz INCRA, mit umgerechnet 2,3 Millionen Euro entschädigt. Das Ringen um das restliche Gebiet ist noch lange nicht ausgefochten. Dort drüben, das gehört noch alles der Agrariergenossenschaft, sagt Ana Maria dos Santos Cruz und zeigt auf den gegenüberliegenden Hügel. Dann greift Ana Maria mit der Hand in den roten Ackerboden, auf dem die Gemeinde heute wieder Yucca, Bohnen, Süßkartoffeln und Zitrusfrüchte anbaut. In traditioneller, kleinbäuerlicher Landwirtschaft.
Für mich bedeutet diese Erde Widerstand. Und sie bedeutet, den Kopf nicht zu senken, sondern weiterzukämpfen. Unser Stammbaum beginnt hier, bei den 11 Sklaven, die dieses Land geerbt haben.
Heute gehört der Kooperative so gut wie alles in der Region. Die Kulturstiftung mit dem Siedlerchor, die guten Privatschulen, ein Radiosender und das Krankenhaus Semmelweis. Dazu 160.000 Hektar Ackerland, 2.400 Hektar Wald, die industrielle Getreidemühle, eine Pflanzenöl- und Futtermittelfabrik, eine Blumen- und Samenzucht und die größte Melzerei ganz Lateinamerikas. Jedes zweite Bier, das du in Brasilien trinkst, wurde mit unserem Malz gemacht, sagt Paul Roth stolz. Ein kleines deutsches Wirtschaftswunder im brasilianischen Hinterland.
Man ist schon stolz, dass man von Anfang mit dabei war, ne?
Ja, das ist die letzte donauschwäbische Gemeinde, wo die Kinder, die Enkelkinder noch Schwäbisch sprechen. Aber hier die Entre Rios, wir halten uns noch.
Noch.
Zurück in São Leopoldo, im historischen Museum. Ingrid Marxen hat das Bild mit den ersten 39 Einwanderern gesäubert. Das werde ja oft vergessen, auch in der aktuellen Diskussion über Flüchtlinge, dass so viele Deutsche auch mal ihre Heimat verlassen mussten.
Die hatten keine Zukunft. So fing das an. Ja, ich sehe, das ist weltweit und wird wahrscheinlich nie aufhören, nicht? Ich denke, das muss man ihnen genauso das Recht geben, zu kommen und ein besseres Leben zu suchen.